Was uns bewegt. Was wir bewegen. Der Schuchmann-Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Podcast der Firma Schuchmann. Das ist eine aufregende Geschichte für uns, oder?
Ja. Es ist vor allem ein bisschen eine Beantwortung von Fragen, die wir so in den letzten Monaten immer wieder bekommen haben über unsere Social-Media-Kanäle. Und wir sind ja auch nicht allwissend. Und da sind auch viele Fragen dabei, die über diese normale Hilfsmittelversorgung, was wir von Schuchmann machen, eben auch hinausgehen. Und da haben wir auch ganz schnell gemerkt, es gibt so viele Herausforderungen, die Familien mit einem Kind mit einer Einschränkung betreffen, dass wir diese Fragen gerne schon beantworten möchten, es manchmal nicht können und deswegen jetzt diesen Podcast machen, um eben auch diese richtigen Antworten liefern zu können. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, auch mal vielleicht ein paar Themen anstoßen, mal so den Blick auf das ganze Leben werfen, was eben mit Hilfsmitteln, mit Behinderung zusammenhängt. Und ja, was liegt es da eben näher, auch mal Eltern zu Wort kommen zu lassen. Und heute haben wir einen Vater hier.
Ja. Marco Hörmeier ist zu uns gekommen. Und das, was du gerade gesagt hast, wir wollen über den Tellerrand rausgucken, das ist dein Stichwort, oder? Out of the box. Bloß raus aus dieser kleinen, engen Welt, Vater und Tochter und Mutter in einer kleinen Familie, sondern über den Tellerrand hinaus zu gucken. Marco, erzähl doch mal von euch.
Ja, erstmal vielen Dank euch beiden. Schön, dass ich hier mit dabei sein kann bei der ersten Auflage des Podcasts. Fühle mich ja richtig geehrt, dass ich der Erste sein darf, der hier mit euch gemeinsam sitzt. Finde ich super, dass ihr das macht und den Ansatz, den ihr verfolgt, zu sagen, Mensch, wir reden gemeinsam drüber, wir vernetzen uns und wir gucken mal über den Tellerrand hinaus. Finde ich super, weil das, du hast recht, Andrea, das ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd, auch zu gucken, wie können wir aus dieser Unsichtbarkeit, die wir Eltern von behinderten Kindern oftmals spüren, dass wir nicht gesehen werden, wie können wir da so ein bisschen rauskommen? Und ich glaube, wir können nicht warten darauf, dass Leute uns ansprechen und sagen, hey Marco, dich gibt's doch auch, erzähl doch mal, ihr tut das zwar, aber viele tun das jetzt entsprechend nicht, sondern ich glaube, dass wir so ein Stück weit auch selber gefragt sind, uns auch zu öffnen, indem man miteinander spricht und sich kennenlernt, sich austauscht und mal so ein bisschen voneinander fast schon lernt und mal zeigt, wie das Leben so ein bisschen ist.
Wir haben uns ja kennengelernt über eine Hilfsmittelversorgung, so ein Klassiker von Schuchmann. Und dann hast du mir von dem Blog erzählt, den deine Tochter schreibt.
2014 war das eigentlich auch, dass ich mal so genau aus den genannten Gründen gesagt habe, ich möchte uns jetzt nicht publizieren, das möchte ich jetzt auch nicht, sondern ich möchte diesen Ansatz verfolgen, einfach mal, lernt uns mal kennen oder vielleicht lernen wir auch andere mal kennen und mal gucken, was so passiert, wenn wir mit amelie-wundertüte.de mal rausgehen. Vielleicht ein kleiner Einschub, wenn viele fragen, wo kommt der Name auch her? Der kommt daher, dass ich das Buch Lotta Wundertüte gelesen habe von der wunderbaren Autorin Sandra Roth, die ein Buch geschrieben hat über ihr Kind mit Behinderung. Und dieses Buch habe ich verschlungen. Das ist für mich eins der besten Bücher, die es überhaupt gibt, wo meine Mutter oder auch Eltern davon erzählen, wie das Leben eben auch mit einem behinderten Kind ist. Und das ist so ein so traumhaftes Buch, um hier ein bisschen Werbung zu machen für die, die es nicht kennen. Und da habe ich dann eben auch dann den Namen unseres Blogs angelehnt und dann Amelie Wundertüte daraus gemacht. Das ist eben dieser kleine Blick durch Schlüsselloch bei uns. Und da schildert Amelie eben auch, was toll ist, was sie mag, was gut ist, was manchmal anstrengend ist, was schwierig ist. Ja, das ist mir eben wichtig, das aus dem Alltag rauszuschreiben, keine gekünstelte Geschichte zu machen, sondern wirklich aus dem Alltag. Das können manchmal banale Geschichten auch sein. Und das ist mir eben ganz, ganz wichtig, dass es wirklich authentisch ist und da ist nichts von mir konstruiert. Es ist ja kein Roman, das ist wirklich unser authentischer Alltag. Und der ist manchmal einfach zum Brüllen komisch, der ist manchmal vielleicht auch mal doof und das kann man auch mal schildern und daran möchte ich einfach mal alle teilhaben lassen, um diesen Einblick zu bekommen.
Jetzt möchte ich ganz gerne mal deine Tochter kennenlernen. Amelie heißt sie?
Ja.
Ja, erzähl mal ein bisschen was von deiner Tochter.
Also Amelie ist noch 13, wird bald 14 und ist natürlich jetzt voll in der Pubertät, die sie natürlich auch haben darf, genau, und auch haben soll. Amelie hat aufgrund einer Sauerstoffunterversorgung während der Geburt hat sie eine Zerebralparese und eine schwere körperliche Beeinträchtigung und auch eine geistige Beeinträchtigung. Also hat Pflegegrad 5, ist eben sehr, sehr stark eingeschränkt. Wobei sie uns immer wieder aufs Neue unglaublich positiv überrascht, denn das, was die Ärzte uns damals nach der Geburt alles prognostiziert haben, was sie alles nicht lernen wird und nicht können kann, Da überzeugt sie und überrascht sie uns immer wieder aufs Neue, was sie da für tolle Fortschritte macht und tolles lernt, weil sie ist ein unglaublich aufgewecktes, fröhliches Mädchen. Und das ist einfach sehr schön. Da bin ich natürlich völlig stolz auf Papa.
Also seit 13 Jahren seid ihr, ich sag jetzt mal, eine andere, eine besondere Familie. Wenn du jetzt mal so zurückschaust auf die Zeit, was war so das Herausforderndste, vielleicht auch das Lustigste oder auch, wo du sagst, oh, das ist so richtig schief gelaufen, das ist mir so in diesen 13 Jahren richtig in Erinnerung geblieben.
Das ist schwer, diesen einen Punkt rauszugreifen, weil ich glaube, man muss dann immer auch betrachten, das kann ich jetzt vielleicht auch mit einer kleinen Erfahrung von 13 Jahren auch sehen, in welcher Phase man gerade steckt. Ich glaube, in der ersten Phase, es gibt so einen schönen Aufsatz von einer Professorin, Christa Büker, die mal beschrieben hat, in welchen fünf Phasen man sich als Eltern eines Kindes mit Behinderung auch befindet. Und da habe ich mich sehr, sehr stark auch wiedergefunden. Und in der ersten Phase ist man so in der Phase der Handlungsunfähigkeit, wo eigentlich nichts geht. Man ist befasst mit Trauer, mit Wut, alles prasselt auf einen ein, weil das Leben sich ja völlig ändert und auf den Kopf stellt. Und in der Phase bewegen einen ganz andere Situationen als in Phase 2, 3, wo man langsam beginnt, in so einer Art Anpassungsphase zu sein. Irgendwann kriegt man so einen Kompetenzaufbau und irgendwann, das finde ich ganz schön, als Phase 5 ist man irgendwann selber der Spezialist, der fast schon Ärzten und Therapeuten sagt, dann pass mal auf, ich erzähle euch mal, wie die Welt läuft. Und ich glaube, in jeder Phase gibt es immer wieder andere Punkte, die manchmal wirklich äußerst belastend sind und die auch schön sind. Eine Phase, die sich sicherlich sehr stark oder ein Punkt, der sich durch alle fünf Phasen zieht, ist natürlich dieser unglaublich, da sind wir auch bei einem, glaube ich, wichtigen Punkt, den ihr auch sehr gut kennt, dieser zermürbende Kampf mit den Kostenträgern. Und das ist schon teilweise einfach heftig. Und da fühlt man sich auch, ich sag's mal ganz bewusst auch provokant, erniedrigt, respektlos behandelt. Und das ist natürlich, wenn man eben manchmal Phasen hat, wo man hochbelastet ist, ist es auch zermürbend, das erfahren zu müssen. Ich glaube, dass wir in Deutschland ein tolles Gesundheitssystem haben natürlich. Wirklich ein großartiges im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber, dann kommt so mein Aber dahinter, die Art und Weise, wie man dann auch teilweise eben auch von Kostenträgern behandelt wird, indem man einfach das nur beantragt, was einem auch zusteht, medizinisch. Und wie man dann, wirklich versucht wird, einen fast zu zermürben und man kämpfen muss, um sein Recht zu bekommen. Das ist schon... Ja, das zieht sich durch alle Phasen durch.
Das ist ja so ein bisschen auch die Frage, die sich stellt. Du hast dich ja professionalisiert innerhalb dieser Phase und bist ja zum Experten geworden. Du bist auch in der Lebenshilfe engagiert und du berätst ja viele Eltern. Teilen die diese Erfahrung, dass so der größte Schmerz die Respektlosigkeit ist, dass man nicht anerkennt, was es eh für eine Belastung ist und noch einen drauf gibt?
Ja, das ist so ein Punkt, der uns sicherlich eint. Also das weiß ich durch viele Gespräche mit anderen Eltern. Und da baut sich natürlich dann genau diese Respektlosigkeit, die du auch benennst, da baut sich natürlich irgendwann auch immenser Frust auf. Mhm. Und den Frust, den spüre ich dann schon. Es gibt auch einige Eltern, die auch schon dabei sind und kurz davor sind, auch zu resignieren. Die sagen, ich kann nicht mehr. Solche Begriffe wie, ich kann nicht mehr. Dann gebe ich eben auf. Mhm. Dann ist es eben so, wie es ist. Mit der Konsequenz, dass dann Hilfsmittel oder andere Sachen, die den Familien zustehen, nicht bewilligt werden. Und das ist natürlich fatal. Und da...
Es wird noch schwerer dadurch, ne?
Es wird eindeutig noch schwerer dadurch. Eindeutig. Und da ist es auch mein Bestreben, so ein bisschen durch eine Vernetzung, dass man sich unterstützt gegenseitig und dass man sich hilft und sagt, Mensch, der eine kann vielleicht das gerade ganz gut, der andere hat hier nochmal, kennt jemanden und dass man sich vernetzt, und um auch wirklich sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist mir enorm wichtig.
Hast du ein Beispiel für uns, wo du gerade deine Expertise anderen noch zur Verfügung gestellt hast? Ich weiß, dass das Thema Windeln bei dir immer wieder vorkommt.
Ja, das Thema Windeln ist ein Dauerthema. Ich glaube, was viele Eltern mit einem körperlich eingeschränkten Kind eben auch kennen, dass wirklich auch bei der Windelversorgung, wenn die Kinder dann auch größer werden, dass natürlich auch spezielle Windeln gefragt sind. Mhm. Und dann versuchen die Kostenträger, sich wirklich auch davor zu drücken, vor der Kostenübernahme, indem sie einen sogenannten Qualitätszuschlag erheben wollen, den es aber gar nicht gibt. Es gibt keinen Qualitätszuschlag auf Windeln.
Ist das etwas, was ich dann zu der Erstattung dazu zahlen muss? Also pro Windel bleiben 20 Cent oder 1 Euro bei mir hängen?
Genau, der Kostenträger sagt, du kriegst sozusagen, ich sag's mir jetzt ganz bewusst, die billigste Marke an Windeln, die bekriegst du, damit ich als Kostenträger sagen kann, ich habe dir ja Windeln bezahlt. Mhm. Und dann gibt es einen angeblichen Qualitätszuschlag, den die Familien dann entsprechend oben drauf packen müssen.
Und du kannst Tipps geben, wie man Krankenkassen erklärt, dass das nicht rechtens ist?
Ja, weil natürlich auch diesen Begriff des Qualitätszuschlags, ich glaube, dann kann man das ganze SGB mal durchblättern. Wer dort den Begriff des Qualitätszuschlags findet, der möge mir bitte Bescheid sagen, weil es den gar nicht gibt. Also das ist eine Erfindung der Krankenkassen. Okay. Und da wird den Familien eben was vorgegaukelt, was eben entsprechend nicht der Tatsache entspricht. Und viele Familien glauben dann vielleicht auch, wenn die Krankenkasse das so schreibt, dann wird das so sein. Und man, da muss man einfach sagen, liebe Krankenkasse, ihr könnt mir hier glaubhaft machen, dass es einen Qualitätszuschlag gibt, den gibt es nicht. Und ihr müsst laut SGB mir sozusagen die Windeln erstatten kostenmäßig, die mir oder meinem Kind zustehen, weil sie medizinisch erforderlich sind. Mhm. Und was medizinisch erforderlich ist, das entscheiden die Ärzte und Therapeuten und keine Krankenkasse.
Mhm. Hast du einen Tipp für die Eltern, wie man so generell so einen Prozess, wenn man eine Verordnung bekommt vom Arzt, wie man das beschleunigen kann?
Ja, ich glaube, heutzutage kann man ja aufgrund des Internets sich entsprechend auch Seiten entsprechend aufrufen. Es gibt tolle Hinweis- und Tippseiten, auf wo man sich informieren kann, wie man das ganz genau machen kann. Selbsthilfeverband Inkontinenz, gerade die Teilhabeberatungsstellen, die auch in Osnabrück helfen da enorm weiter. Oder eben auch die Vernetzung mit anderen Eltern, dass man sich austauscht und dann vielleicht Musterschreiben auch zur Verfügung stellt, wo man gleich darauf hinweist, in welchem Paragraphen des SGB auch genau das steht, um die Krankenkasse auch daran zu erinnern, wie denn die Versorgung entsprechend zu sein hat.
Musterschreiben habe ich jetzt verstanden. Wo gibt es die?
Ja, die gibt es teilweise auch auf solchen Seiten. Die okay. Selbsthilfeverbände gibt es die entsprechend auch. Oder man kann sie eben dann auch bekommen über die Teilhabeberatungsstellen auch der verschiedenen, dass man sich dort beraten lassen kann. Da kann man dann wirklich solche Schreiben bekommen, um entsprechend gleich zu sagen, wie gehe ich da vor. Und man kann vor allen Dingen auch den Prozess erklärt bekommen, wie es dann funktioniert, was passiert dann nach einer Ablehnung, wie setze ich den Widerspruch ganz genau auf, in welcher Frist muss das sein, wie muss die Krankenkasse reagieren, wann hole ich mir entsprechende juristische Unterstützung mit dazu, weil die manchmal eben auch schon hilft, dass Krankenkassen hellhörig werden. Oder wie gehe ich dann entsprechend weiter, Sozialgericht, oder vielleicht schalte ich irgendwann das Bundesversicherungsamt ein, so war es bei mir in dem Mittelfall. Und interessanterweise war es so, als das Bundesversicherungsamt der Krankenkasse geschrieben hat, pass mal auf, was ist da eigentlich los in dem Fall, bekam ich 2 Tage später einen Anruf von der Krankenkasse, hör mal, ja, wir möchten Ihnen gerne die Windeln erstatten.
Also sind so, Sie einverstanden?
Ja, so läuft das Spielchen dann auch ein bisschen. Man muss fast schon das Spiel auch mitspielen, aber es ist eben respektlos und erniedrigend, dass sich so ein Verfahren über Monate hinziehen kann.
Ja.
Und es ist eine Zermürbungstaktik.
Die Erfahrung, dass es schwierig ist, Hilfsmittel genehmigt zu bekommen und sie dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden, die machen wir auch täglich. Hast du noch was so ganz Praktisches, wo Eltern immer wieder ähnliche Fragen an dich herantragen oder wo du mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert bist, wo man sagen kann, es gibt sowas wie ein Unterstützungsschreiben?
Ja, es gibt ganz, ganz viel, es ist sehr viel, vielfältig. Mhm. Es geht über Umbauten natürlich auch im Haus. Das sind so viele Fragen, die auch kommen. Es sind aber auch viele Fragen, die kommen im Blick auf Therapien. Mhm. Auch die Fragen kommen ganz häufig. Welche Therapie ist vielleicht auch das Richtige für mein Kind? Oder was mache ich ganz genau? Oder wie gehe ich da vor? Welche Möglichkeiten gibt es auch?
Du hast gerade das Thema Umbauten genannt. Ich habe nur Bilder gesehen von deinem Haus. Ihr seid barrierefrei. Erklär doch mal oder erzähl mal, wie euer Haus aussieht, was ihr gemacht habt.
Also zum einen haben wir sehr viel Glück gehabt, dass wir ein Bungalow für uns gefunden haben. Das ist natürlich schon einfach heutzutage fast schon der Sechser im Lotto gewesen, wo wir schon alles ebenerdig auch soweit hatten, bis auf den kleinen Eingangsbereich mit einer Stufe. Aber ansonsten haben wir schon mal alles innen drin ebenerdig. Also müssen nicht in andere Etagen wechseln. Das ist schon mal natürlich enorm wichtig.
Ja.
Wir haben diese eine Stufe überbrückt mit einem Rampensystem, um überhaupt ins Haus dann reinzukommen, weil das eine etwas höhere Stufe ist. Da haben wir uns dann draußen sozusagen eine flexible Rampe dran gesetzt, die man aber trotzdem verschieben kann, weil ich darf die eben draußen im Bürgersteig nicht festmachen. Und innen drin im Haus haben wir wirklich gerade kürzlich nochmal immens umgebaut, indem wir natürlich auch gerade die Türen verbreitert haben. Und nicht nur verbreitert haben, sondern auch gerade 2 Türen, die immer benutzt werden. Das ist die Tür zum Kinderzimmer und auch zur Küche, dass wir die mit Schiebetüren noch versehen haben. Schiebetüren dann auch noch mit einer Möglichkeit, dass Amelie selber auch die Türen öffnen kann, ja, was uns immens wichtig war.
Das ist nach wie vor total faszinierend, dass es diese Lösung gibt und dass ihr drauf gekommen seid, das zu machen, dass der Schalter nicht montiert ist, sondern dass man den Amelie auf den Tisch legen kann und dann kann sie ihn drücken.
Ja, Amelie möchte eben gerne auch selber machen.
Ja.
Sie möchte gerne machen. Sie möchte überall mithelfen und dabei sein. Und das war uns enorm wichtig, dass Amelie dann, dass kein Schalter einfach an der Wand ist, wo wir sie irgendwie ranfahren müssen mit dem Rollstuhl, sondern dass wir ihr den Schalter praktisch geben können und sie kann dann entsprechend den selber betätigen und kann die Schiebetür öffnen. Das war uns immens wichtig und Amelie möchte auch selber die Türen auch öffnen und das findet sie enorm wichtig. Wenn Gäste kommen, möchte sie zeigen, dass sie die Tür öffnen kann und das ist natürlich auch eine Form der Selbstbestimmung, die wir natürlich fördern wollen, die uns immens wichtig ist.
Aber kostenmäßig ist das natürlich eine ganz andere Nummer, so etwas zu beantragen und finanziert zu bekommen als beispielsweise eine Windel. Das stelle ich mir viel komplizierter vor.
Ja, und da sind natürlich auch die Mittel endlich, ne? Also es gibt klar die Möglichkeiten von der Pflegekasse im Rahmen der Wohnumfeldverbesserung natürlich seine Gelder zu bekommen, aber die decken natürlich nur zum ganz, ganz, ganz geringen Teil entsprechend auch diese Sachen. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Und wir haben dann natürlich auch selber finanzieren müssen oder haben zum Teil auch die Möglichkeit, dass wir haben ja vor einigen Jahren auch ein Spendenkonto für Amelie etabliert. Das ist ein Treuhandkonto, wo wir selber nicht drauf zugreifen können, sondern es gibt dann sozusagen, wir können Anträge stellen, dass wir dort von den Konto Gelder haben wollen für Amelie-Zwecke. Und dann entsprechend wird uns das dann entweder bewilligt oder nicht und wir können dann das Geld entsprechend noch für Extrakosten entsprechend einsetzen.
Machen das viele Eltern?
Viel zu wenige. Weil viele Eltern auch diese Möglichkeit gar nicht kennen. Also viele kennen vielleicht die Möglichkeit Spendenkonto, aber wissen dann manchmal auch gar nicht so richtig, wie sie vorgehen können, welche Möglichkeiten es da vielleicht gibt. Und wenn ich jetzt auch Spender wäre, dann möchte ich natürlich auch selber wissen, dass mein Geld auch zielgerichtet eingesetzt wird und nicht, dass Marco Hörmeier meint, er finanziert sich jetzt einen Luxusurlaub davon. Und diese Möglichkeit, ein Treuhandkonto einzurichten, und so haben wir das dann gemacht, auch über die Lebenshilfe Osnabrück, die sind sozusagen derjenige, der treuhänderisch das Konto verwaltet. Und wenn ich dann sage, ich möchte von diesen Spenden, die dort eingehen, möchte ich was zielgerichtet für Amelie einsetzen, dann stelle ich einen Antrag und die Lebenshilfe entscheidet ja oder nein.
Und das kann ich machen als Anlassspende, zum Beispiel beim Geburtstag eine Spendendose hinstellen statt Geschenke, werf was rein für Amelie.
Genau. Wir haben uns darüber zum Beispiel auch die erste Delfintherapie finanziert, die wir mit Amelie gemacht haben auf Curaçao. Das haben wir eben gemacht und die Spender wussten eben dann ganz genau, wofür das Geld gespendet wird, bekommen eine Spendenquittung, weil es ja ein Treuhandkonto entsprechend ist, bekommen so eine Spendenquittung. Und so haben Familien auch die Möglichkeit, gerade Extras wie Umbauten, besondere Therapien oder andere Extras, die enorm kostenintensiv sind und die eben nicht gefördert werden von irgendwelchen Kostenträgern, die finanzieren zu können.
Das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp zu sagen, die Belastung, die ich habe, die kann ich alleine nicht wuppen. Und ich biete jetzt Leuten, die was Gutes tun wollen, die Möglichkeit an, das sehr, sehr konkret zu tun. Was aber immer noch nicht erklärt, wie ihr auf die Idee mit den beweglichen Schaltern gekommen seid.
Ach, das ist, also das haben wir jetzt ehrlich gesagt gar nicht selber gefunden, sondern als wir dann auch wirklich dann irgendwann ein Fenster- und Türbauer gefunden haben und ihnen gesagt haben, wir hätten hier ganz gerne bei uns jetzt breitere Türen und auch Schiebetüren. Und im Zuge des Gesprächs hat dann der Fensterbauer selber uns dann auch gesagt, wie wollt ihr das denn haben mit der Öffnung? Es gibt Schalter, die machen wir einfach an die Wand. Aber es gibt eben auch Schalter, die könnt ihr flexibel einsetzen. Wäre das was für euch? Also da sind wir ehrlich gesagt gar nicht selber drauf gekommen und dann haben wir gleich im Gespräch hat sich das ergeben.
Hast du noch einen? So einen Expertentipp, so einen exotischen? Also ich denke immer an Toilettensituationen.
Ach, die alle retten. Also wir haben auch das Problem, unser Bungalow aus den 70er Jahren. Und wer Bungalows aus den 70er Jahren kennt, der weiß, dass die Badezimmer nicht groß gebaut wurden.
Und grüne Fliesen haben.
Das, genau, hatte, genau, richtig. Hatte übrigens unser Bungalow auch grüne Fliesen. Aber wir konnten den Raum nicht vergrößern. Der Raum ist trotzdem weiter klein. Wir hätten gerne ein großes Badezimmer als Räumlichkeit gehabt, wo wir neben einer befahrbaren Dusche auch gerne eine Pflegeliege gehabt hätten.
Ja.
Eine höhenverstellbare. Ja. Das hätten wir enorm, wirklich ganz liebend gerne gehabt, weil die Möglichkeit, dann Amelie nach dem Duschen direkt auf so eine elektrisch verstellbare Pflegeliege auch legen zu können, sie dort abzutrocknen, die Pflege zu machen und sie dann irgendwann auch dann in den Rollstuhl zu setzen, wäre toll gewesen. Ich habe schon auch andere Häuser auch gesehen, wo das sogar noch mit einem Deckenlifter oder Wandlifter verbunden war. Ja. Das hätten wir auch alles gerne gehabt. Aber das hat einfach die räumliche Situation bei uns nicht hergegeben, leider. Also wenn ich neu bauen würde, könnte, die Möglichkeit hätte und der Sechser im Lotto doch irgendwann kommt oder je nachdem und ich selber ein Bad gestalten könnte, dann würde ich das so machen. Dann würde ich jedem raten, macht das riesengroß, das Bad, mit viel Wendemöglichkeit, mit einem Lifter, mit einer Pflegeliege, weil dann auch die Badsituation gerade bei älteren Kindern natürlich enorm erleichtert ist.
Ja. Das Badezimmer, der Sanitärbereich, ist das auch so ein Auswahlkriterium, wenn ihr sagt, wir wollen mal in den Urlaub fahren, wir gucken uns mal die Hotels an, wie die da so ausgestattet sind? Oder?
Eindeutig, natürlich. Also jeder Aufenthalt sagen wir, außerhalb unserer Räumlichkeiten, da ist das A und O, ist, wie ist der Sanitär- und der Pflegebereich? Und eben auch, gibt es ein Pflegebett?
Nicht, wie ist das Wetter und wo kann man da was unternehmen, sondern wie ist das Badezimmer?
Ja, das ist das A und O, das ist das Entscheidende. Das ist übrigens auch nicht nur, sagen wir mal, dann die Unterkunft, sondern es ist ja auch so, dass, sagen wir mal, jede Freizeitaktivität mittlerweile von uns danach ausgewählt wird. Was können wir machen? Vor ein paar Jahren war es so, wenn ich mit Amelie in den Zoo gefahren bin, weil Amelie ist gerne im Zoo, nicht wegen der Tiere übrigens, aber Amelie guckt sich dann am Gehege immer dann die anderen Kinder an. Das findet sie spannend, weil die Tiere dann ganz weit hinten interessieren sie nicht. Aber sie findet das viel spannender, was am Fenster passiert, wie andere Kinder schreien und unglücklich sind. Und dann ist Amelie dazwischen und guckt nach links und rechts und beobachtet die anderen Kinder. Das ist für sie toll, da ist viel Action und das findet sie großartig. Aber es hat genug Situationen gegeben, wo ich mit Amelie zum Zoo gefahren bin und habe Amelie aus unserem Auto rausgeschoben und habe gerochen, oh, da ist was passiert auf der Hinfahrt. Mhm. Und dann habe ich Amelie wieder ins Auto geschoben und bin nach Hause gefahren. Weil es im Zoo keine Möglichkeit bis vor einiger Zeit gab, damit ich Amelie in ihrem Alter und Größe mittlerweile vernünftig hätte wickeln können. Und der Zoo hat darauf toll reagiert und hat jetzt ja eine sogenannte Toilette für alle eingebaut. Mhm. Toilette für alle ist eben auch ein Raum, der komplett umgebaut ist mit Lifter, mit einer elektrisch verstellbaren Pflegeliege, sodass, wenn der Fall wieder eintritt und ich dann rieche, okay, vorm Zooeingang schon müsste dann irgendwas passieren. Dann habe ich die Möglichkeit und kann aber trotzdem rein ins Zoo, fahre direkt zu dieser Toilette für alle und habe die Chance, Amelie zu wickeln und kann weiter unseren gemeinsamen Zooaufenthalt genießen.
Wie ist das, wenn man in die Stadt geht? Ist ja das gleiche Problem.
In der Stadt ist das gleiche Problem. Das ist aber hier in Osnabrück jetzt seit einiger Zeit auch gelöst, weil das Stadtgalerie-Café der Heilpädagogischen Hilfe ist ja umgezogen. Und die haben zum Glück auch gemerkt, als Stadtgalerie-Café, wo viele Menschen mit Behinderungen sich aufhalten, dass wir das nutzen, den Umbau, um dort auch eine sogenannte Toilette für alle zu installieren. Das heißt, Osnabrück hat jetzt zwei solcher Toiletten für alle, ist dort übrigens auch in Niedersachsen führend. Und danach suchen wir wirklich unsere Freizeitaktivität aus.
Gibt's dazu das müsste jetzt nur noch woanders geben.
Es gibt toilettefüralle.de, das ist die Homepage, wo man sich auf einer Karte erkundigen kann, wo in ganz Deutschland gibt es solche Toiletten für alle.
Und das ist ein Gütesiegel für die entsprechende Gegend, für die Einrichtung, für die Attraktion, die da ist.
Ich weiß von vielen Eltern, denen es genauso ergeht, die suchen sich ihre Freizeitaktivität danach aus, ob es eine Möglichkeit gibt, das mittlerweile immer größer werdende Kind auch wickeln zu können.
Ja. Was ich so nett finde, ist, es heißt nicht mehr Behindertentoilette, sondern Toilette für alle. Und das ist ja so ein Zeichen für diese Inklusionsbestrebung, in der wir uns ja schon seit einiger Zeit befinden und wahrscheinlich immer noch nicht am Ende angekommen sind, oder?
Ja, das ist eben toll. Und Inklusion heißt ja auch, dass wir uns begegnen, dass wir uns einfach gegenseitig kennenlernen. Und das ist eben auch anders als Integration. Integration ist eben, dass da dürfen auch mal Menschen mit Behinderungen so ein bisschen mal mitmachen. Mhm. Und Inklusion heißt eben auch, es spielt keine Rolle mehr, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Wir machen sozusagen alle irgendwie das Gleiche und begegnen uns und es ist alles verständlich und normal geworden. Und das ist das, was ich irgendwie auch für unglaublich erstrebenswert auch halte. Dass es nicht darum geht, ihr müsst und da muss was passieren und der erhobene Zeigefinger und du auch Kommune, Stadt Osnabrück oder du musst das machen oder die müssen alle das machen. Weil wir müssen kommen, wir finden nicht weiter. Es muss in die Köpfe rein, dass es einfach gelebt wird, dass es geht nicht um Müssen, es geht um Können, es geht um Wollen.
Du hast am Anfang gesagt, du fühlst dich so unsichtbar manchmal und hast von einer Homepage gesprochen. Inklusion muss laut sein, habe ich mir das richtig gemerkt?
Ach, ich bin eben auch viel im Internet unterwegs und gucke, was gibt es eben sonst so auch außerhalb von Osnabrück. Und da gibt es in ganz Deutschland wirklich tolle Sachen. Es gibt in der Nähe von Frankfurt den Verein Philipp Julius e.V., der macht ganz tolle Sachen. Es gibt oben bei Hamburg eben diesen Verein Inklusion muss laut sein. Finde ich ein toller Begriff übrigens auch. Also ein schöner Name. Und die machen auch ganz, ganz tolle Sachen. Die haben übrigens auch Buddies, fand ich auch ganz witzig. Weil nicht nur Amelie Buddies hat, sondern eben auch der Verein selber auch von Buddies spricht. Das sind auch Ehrenamtliche, die einfach tolle Sachen machen. Ja. Und es gibt eigentlich in ganz Deutschland
so tolle... Buddy ist ein Freund, ne? Der hat eine ganz andere Beziehung als jemand, der als Profi einer Familie zur Seite steht.
Und ich finde es eben schön, wenn es eben nicht nur so diese Insellösung gibt, sondern dass man sich miteinander vernetzt, dass man voneinander erfährt und auch voneinander profitiert. Was gibt es denn für tolle Geschichten? Und das finde ich irgendwie toll. Und da gibt es hier was und da gibt es da was. Dann lernt man sich kennen und dann sagt der eine, Mensch, ich kenne deinen Blog auch, ist ja interessant. Und dann spinnt man vielleicht mal Ideen weiter. Wen kann man ansprechen? Wie hast du das gemacht? Wie kann man sich vernetzen? Und dann eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rausgehen und sagen, ey, ich bin Vater einer schwerstbehinderten Tochter, ihr müsst jetzt aber tun. Nein, sondern einfach sagen, ey, kennt ihr das schon? Mhm. Das ist doch super. Können wir sowas nicht auch machen? Und ich glaube, das in die Köpfe reinzukriegen, das ist einfach nur ein Schalter umlegen. Mhm. Und dann kriegt man Mitstreiter, die alle begeistert sind, sagen, tolle Idee, machen wir. Dann hilft der mit dabei, dann gibt es auch einen Sponsor, der hier hilft und da unterstützt. Und dann kommt man ins Gespräch, tauscht sich aus und kann einfach tolle Projekte, Ideen auf die Beine stellen. Und das finde ich großartig. Das ist möglich, das kriegen wir hin.
Oder man geht eben auf deinen Blog, Amelie Wundertüte. Da gibt es ja auch ganz viele Tipps.
Ja, da vielleicht ist es gut, wenn wir auch mal so ein bisschen inspirieren können, mal sagen können, was gibt es so, oder auf einen Link klicken, den wir auch mal da vorgestellt haben, um sich da auch zu informieren. Das ist für mich so dieser Vernetzungsgedanke. Einfach mal neue Türen öffnen, irgendwo Einblicke mal zu kriegen. Und je mehr Leser auf dem Blog sind, die sagen, wusste ich gar nicht, finde ich auch hochspannend, finde ich großartig.
Ja.
Du hast gerade eben gesagt, Türen öffnen. Und das ist im Grunde genommen eigentlich auch ein schönes Stichwort für unseren Podcast, für den Beginn unserer Podcast-Serie. Wir wollen Türen öffnen. Wir wollen mal den Blick auch auf Themen werfen, die nicht so unbedingt offensichtlich sind. Das hatten wir ja auch ganz am Anfang gesagt. Das heißt, es wird in den nächsten Folgen auch mal um das Thema Urlaub gehen. Wir werden auf Therapien zu sprechen kommen. Du hast Delfintherapie genannt. Wir werden auf einzelne Krankheitsbilder mal zu sprechen kommen. Andrea, was fehlt?
Was mir jetzt gerade einfällt und was natürlich toll wäre, wenn wir noch Themenvorschläge kriegen, weil wir sind ja in unserer Perspektive nicht so gut aufgestellt wie die Eltern, die es jeden Tag haben. Deswegen wäre es gut, wenn noch Anregungen auch von außen kommen.
Und die dürfen gerne gemailt werden an marketing@schuchmann.de. Schön, dass du da warst, Marco.
Sehr gerne, immer jederzeit wieder.
Danke fürs Zuhören.
Was uns bewegt, was wir bewegen. Das war der Schuchmann Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter schuchmann.de.